I will worship you for who you are. Ich will dich anbeten wegen dem, wer du bist, was du bist. Im Prinzip ist damit alles gesagt, was ich heute Abend sagen wollte. Ich wusste nicht, dass dieses Lied jetzt das direkt vor meiner Predigt ist. Wunderbar, ich halte meine Predigt trotzdem. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte ein Wort Gottes an den Anfang stellen, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich finde, dieses Wort fasst ganz einfach, aber wunderbar treffend den kompletten Inhalt unserer Tage zusammen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, was haben wir alles gehört, was ist bei mir so besonders hängen geblieben. Und ich finde, dieses Wort ist ein Leitvers dafür. Wir haben ganz am Anfang, am Donnerstagvormittag, Bruder Sims gehört von der Lehre der Trinität. Klang gewaltig, war auch gewaltig, aber das Herzstück der Trinitätslehre ist ganz schlicht genau dieser Satz: Gott ist die Liebe. Das heißt, er kann von Ewigkeit her nicht einsam für sich gewesen sein, wen soll er da lieben, sondern er ist die Liebe. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater. Und diese Liebe ist so stark, dass sie eine eigene Person ist, nämlich der Heilige Geist. Wir haben dann gehört, der Bibelarbeit von Uwe, über das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Da ging es vor allem darum, um die innere Heilung und wie der dreieinige Gott unser Seelsorger ist. Besonders beeindruckt hat mich die Geschichte von dem kleinen Jason, wie der dreieinige Gott sich ihm offenbart hat. Mit dem Bild, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, wie Uwe gebetet hatte und der kleine Kerl, der gesagt hat, ich bin ein böser Mensch, ich kann da nicht dazugehören in diese Familie Gottes, in diese Dreieinigkeit hinein, hatte das Bild von einem Mann mit einem weißen Gewand und einem roten Kreuz, der ihm da erscheint. Fand ich beeindruckend, wie und auf welche Weise Gott es schafft, zu so jemand zu kommen, sich ihm zu zeigen. Wir haben gestern Abend einen besonders beeindruckenden Abend gehabt mit dem Bruder Fair, der uns erzählt hat von der Karmelmission in der Welt des Islam, vor allem im Libanon und in Nigeria. Auch da ging es um die Liebe Gottes. Das ist das, was den Muslimen, was sie zieht, dass sie aus ihrer Religion nicht kennen, dass Allah die Liebe ist. Soweit ich weiß, gibt es 99 Namen für Allah. Liebe gehört nicht dazu. Und mich hat beeindruckt, in welcher Einfachheit und mit was für einer Freude die Menschen, die dort zum Glauben kommen, zu Jesus gehören und glauben. In was für einem unvorstellbaren Leid. Das sind Umstände, denen kann ich gar nicht denken. Und das überwältigt einen, wenn man das hört. Man hat fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen, dass mein Glaube so wenig Freude im Vergleich dazu hervorbringt, wo ich mir denke, meine Güte, wie schaffen die Leute das? Also am eindrücklichsten fand ich das Beispiel von der Frau Afaf, hieß die, glaube ich, die dort zum Glauben gefunden hat, die dann dort den Gemeindesaal geputzt hat, die dann zusammengeschlagen, gesteinigt wurde von Muslimen und die dann dort im Bett lag und lange gebraucht hat, um wieder gesund zu werden, und die gestrahlt hat mit einer Freude, dass sie auch dort bei Jesus sein kann und dass sie, sobald sie wieder kann, wieder in den Gottesdienst kommen will. Ich finde das beeindruckend, wenn ich manchmal daran denke, was für eine Mühsal wir hier in Deutschland haben, oder ich persönlich das auch kenne aus der Seelsorge, dass man jemanden da über Jahre begleitet und man schleppt sich so ein bisschen und denkt, meine Güte, jetzt müsste doch mal was vorangehen, und dort in einer Einfachheit kommen die Leute zum Glauben. Ich erwarte das, dass wir das in Deutschland auch wieder so erfahren werden und möchte das glauben. Hat mich ermutigt. Heute die Bibelarbeit von Tobias Rink, die uns gezeigt hat, wie die Liebe Gottes, des dreieinigen Gottes, praktisch in unserem Glaubensleben Gestalt gewinnt. Wie Gott der Vater, der Schöpfer, Gott der Sohn, das Ebenbild Gottes, das Gott, unser Gottesbild zurechtbringt, was häufig verkehrt ist, wie der Heilige Geist als der Neuschöpfer Heilung bringt in unser Leben und wie die ganze Offenbarung Gottes immer die Offenbarung des dreieinigen Gottes ist. Wir haben es immer mit dem dreieinigen Gott zu tun. Und ein Gedanke, der heute sehr wichtig war, den ich gedacht habe, den muss ich zumindest noch mal sagen, die Begegnung mit Gott, mit dem dreieinigen Gott, führt immer zur Sendung. Das ist nie eine Sackgasse. Das geht immer weiter. Wenn Gott berührt werden, sind wir sofort mit hineingenommen in die Sendung des dreieinigen Gottes in die Welt. Der Heilige Geist nimmt uns sofort mit. Da gibt es eigentlich kein Verweilen. Und da ist die Frage an uns, wollen wir das? Wollen wir so leben, dieser Verfügbarkeit und dass Gott uns mitnimmt in seine Sendung? Für heute Abend wollte ich einen Aspekt, der mir während der Tage sehr auf dem Herzen lag und wichtig geworden ist, nochmal herausheben. Unser ganzes Leben als Christ, unser ganzes Glaubenleben in unserem Alltag, wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, wenn wir mit Jesus leben, hat ja das Ziel, dass wir hineingenommen werden in den Liebesaustausch Gottes. Also weil Gott von Ewigkeit her die Liebe ist, der Vater den Sohn zeugt in dieser Liebe, sich an ihn verschenkt, der Sohn gezeugt wird vom Vater und sich wieder an den Vater verschenkt und der Heilige Geist dieser Liebesaustausch ist. Das ist Gottes Idee von Anfang der Schöpfung gewesen, dass er mich dort mit hineinnehmen will, in dieses sich gegenseitig verschenken, in dieses sich gegenseitig glücklich machen. Das ist der ganze Sinn der Schöpfung. Aus dieser Liebe heraus ist die Schöpfung entstanden, sozusagen übergequollen aus der Liebe Gottes, weil diese Liebe so kreativ gewesen ist, dass daraus eine Schöpfung entstehen musste, die Gott geschaffen hat. Er hat sich sozusagen nicht genügt. Der dreieinige Gott ist Liebe in sich und genügt sich eigentlich. Und trotzdem genügt er sich nicht, sondern schafft da eine Schöpfung und schafft da den Menschen, den er braucht. Wir reden eigentlich von der Liebe Gottes als der schenkenden Liebe, die Liebe, die sich an uns verschenkt. Das ist auf jeden Fall der Hauptaspekt, das ist völlig richtig. Ich möchte aber einen Gedanken mal bringen, der ist ein bisschen kühn, aber ich möchte mal sagen, es gibt in Gott auch die bedürftige Liebe. Wir kennen das von uns Menschen. Die menschliche Liebe ist fast zuallermeist eine bedürftige Liebe. Das Kind liebt die Mama, weil es sie braucht. Völlig einleuchtend. Und unsere Liebe ist meistens eine, die einfach aus Bedürfnissen kommt. Wenn wir uns verlieben, ist das normalerweise auch eine bedürftige Liebe. Ich bedarf des anderen, der Frau, des Mannes. Natürlich gibt es auch beim Menschen die schenkende Liebe. Denken wir an die Mutter, die verschenkt sich an das Kind. Und trotzdem sind immer beide beieinander. Es gibt nie die Liebe, die nur Schenkende ist oder die nur Bedürftige ist. Auch das Kind schenkt der Mutter natürlich unbewusst etwas. Und auch die Mutter liebt das Kind natürlich, weil sie auch das Mutterbedürfnis hat dem Kind gegenüber. Mein Gedanke, Gott schenkt sich uns nicht nur, sondern mal wirklich ein bisschen mutig formuliert, er braucht dich. Und er bedarf deiner. Nicht einfach nur zu irgendeinem Zweck, damit du dieses und jenes für ihn tust, sondern weil seine Liebe sich danach sehnt und weil da eine Lücke in ihm klafft, wenn du nicht da bist. Wir sind ja sehr geprägt davon, besonders im evangelischen Bereich, zu Recht, dass wir beim Glauben sehr häufig das betonen, was hat Gott für uns getan? Was bedeutet das für mich? Das ist ganz wichtig und entscheidend, dass wir das auch merken, dass der Heilige Geist uns das aufschließt. Was bedeutet das alles für mich persönlich? Was hat das mit mir zu tun? Das ist völlig richtig und absolut wichtig. Ich will aber dem mal heute ein Gegengewicht dagegen setzen. Man kann zu der Einseitigkeit kommen, dass man dann immer nach dem Nutzen fragt. Was bringt mir das? Was habe ich davon? Oder, die Frage ist auch damit verwandt, ich merke ja gar nichts davon. Ist auch eine Nutzenfrage, ja. Und wenn unser Glaube zu sehr dort stattfindet, ist es einseitig. Und ich möchte eine befreiende Erkenntnis mit euch teilen, die ich vor ein paar Jahren hatte. Da habe ich gelesen von Charles de Foucault. Das ist ein französischer Katholik. Er hat Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt, Erster Weltkrieg. ist ein Soldat gewesen, Offizier, soweit ich weiß, ein richtiger Lebemann, der das Leben voll ausgekostet hat und der aber dann zum Glauben an Jesus gekommen ist, sich bekehrt hat, ist Katholik geworden, hat eine ganz eigenartige Bekehrungsgeschichte, lohnt sich mal, sich damit zu beschäftigen, die erzähle ich jetzt nicht. Der ist dann später, hat die Berufung bekommen, als Mönch zu leben, aber alleine, sozusagen als Eremit. Hat in Marokko gelebt und hat dann später aber auch eine Gemeinschaft gegründet, die sich auf ihn zurückführt. Das sind die Brüder, die kleinen Brüder Jesu oder auch genannt die kleinen Brüder vom Herzen Jesu. In Leipzig gibt es auch drei, die wohnen in Grünau. Und von dem habe ich ein bisschen was gelesen vor ein paar Jahren und ich habe ein Gedanke von ihm hat mich mal richtig erleuchtet und frei und sehr froh gemacht. Und zwar hat er gesagt, ich habe das sogar hier gefunden, in der Schneewindhaus-Bibliothek. Er schreibt in seinem Tagebuch, mein Gott, wie muss ich mich sehnen, dein Jünger zu sein, denn eine bessere Weise, dich zu verherrlichen, gibt es nicht. Das gereicht Gott zur Ehre, dass ihr meine Jünger werdet und Frucht bringt, sagt Jesus. Und auch für mich gibt es nichts Besseres. Lasst uns alles tun, was hierzu nötig ist. Das tut auch im höchsten Grade wohl. Ziel und Mittel sind gleich schön. Was heißt sich selbst verleugnen? Es heißt sich vergessen, von sich selber absehen. Sich so wenig um sich kümmern, als existiere man gar nicht. Da ist kein Nutzen, kein Vorteil, keine Vorliebe, kein Wollen, gar nichts mehr. Man hört auf zu sein, man kümmert sich in keiner Weise mehr um sich selbst, man vergisst sich in einem absoluten Vergessen. Wenn man nun das eigene Wohl nicht mehr anstrebt, erstrebt man dann überhaupt nichts mehr? Bleibt das vom Ich entleerte Herz der Geist leer? Nein, keinen Augenblick. Wer leer wird von sich selbst, wird ausgefüllt von Gott. Wer sich selbst vergisst, denkt nur noch an Gott. Wer nicht mehr das eigene Wohl sucht, sucht jeden Augenblick Gottes Heil. Ich hatte eine bisschen andere Übersetzung, da hieß der letzte Satz, wer sich selber gänzlich vergisst, Moment, denkt nur noch an Gott, wer nicht mehr das eigene Wohl sucht, sucht jeden Augenblick Gottes Glück. Der Gedanke, der für mich der entscheidende war, war der, Charles de Foucault betet das und sagt, mein Ziel, mein größter Wunsch, das soll es sein, dass Gott glücklich ist. Ich möchte Gott glücklich machen. Das ist mein Lebensziel. Egal was sonst ist und auch mal ganz abgesehen von meinem eigenen Wohlergehen, ich frage danach, was macht Gott glücklich? Und Hauptsache, ich bin da, um ihn glücklich zu machen. Da hat er die tiefste Berufung, die wir als Menschen haben, ergriffen. Und ich finde wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Diese Ausrichtung bringt in unserem Leben manches in Ordnung. Viele Sorgen, die wir uns machen, viele Konflikte, in denen wir sind, viele Wünsche, die uns plagen, weil sie vielleicht nicht erfüllt werden. Das wird alles da ein bisschen relativiert. Und in uns fängt sowas an wie eine sich verschenkende Liebe an Gott. Dass er mich nicht falsch versteht, unsere Liebe zu Gott bleibt und wahrscheinlich auch größtenteils eine bedürftige Liebe. Wir brauchen ihn. Ständig, immer, überall. Und es gibt keinen Punkt in unserer Existenz, wo wir sagen könnten, da brauche ich Gott nicht, da schenke ich mich ihm. Also auch das, was ich ihm schenke, habe ich ja nur von ihm. Aber, so das ist die Grundlage, das ist völlig klar. Aber dieses Ziel, dass ich mich verliere, dass ich mal ganz von mir absehe, von dem, wie es mir geht und was mich sonst so beschäftigt, und einfach mal mir klar mache, das ist nicht so wichtig. Dass ich mich ausschütte, dass ich mich vergieße, dass ich mich verschwende, ohne jeden Zweck, ohne jede Absicht, ohne irgendeinen Rückhalt, irgendeinen Hintergedanken oder irgendetwas, was ich damit erreichen will, einfach nur für ihn. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die habe ich mich immer gefragt, irgendwie ist die trotzdem komisch, ich verstehe die nicht so richtig. Und zwar steht die in Markus 14, ich lese die jetzt nicht groß vor, ich fasse sie zusammen. Luther überschreibt die Salbung in Bethanien. Das ist kurz vor Jesu Kreuzigung. Jesu ist mit seinen Jüngern und mit anderen Leuten zusammen. Sie liegen zu Tisch und essen. Da kommt eine Frau rein, hat ein Gefäß dabei geht still zu Jesus hin, zerbricht dieses Gefäß, es ist drin ein wohlriechendes Öl, salbt damit seine Füße. An einer Bibelstelle heißt es auch, sie weint und mit ihren Tränen benetzt sie seine Füße und trocknet sie mit den Haaren ab. Unverständnis unter den Jüngern, Gemurmel, was soll das? Soll sie das nicht über den Arm geben? So ein Fläschchen, das kostet wahnsinnig viel Geld, das ist ungefähr ein Jahreslohn, habe ich mal gehört. Also das ist eine horrende Summe. Manche sagen, das Geld hätte sie den Arm geben sollen, dann bringt es wenigstens was, Nutzen. Frage nach dem Nutzen. Jesus weist sie scharf zurecht und sagt, nein, lasst sie, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat mich gesalbt für mein Begräbnis. Und dann sagt er den Satz, wo ich mich immer gefragt habe, erstaunlich, was heißt das? Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Wie oft habt ihr eine Evangeliumspredigt gehört, wo auch das immer mitgesagt wurde? Frage ich mich. Aber das geht genau um den Punkt. Sie tut einen Liebesdienst an Jesus, völlig zweckfrei. Einfach nur, weil sie ihn glücklich machen will. Sie zerbricht dieses kostbare Gefäß und schüttet es aus. Das ist ein Bild für uns selber, dass wir uns zerbrechen und ausschütten für ihn. Überall, wo das Evangelium gepredigt wird, muss das immer auch mitgesagt werden. Denn das entspricht zutiefst dem Wesen Gottes, des dreieinigen Gottes. Das ist sozusagen das, worauf der Heilige Geist hinaus will und was seine eigentliche Intention ist. Also das Ziel Gottes, sein ursprünglicher Gedanke bei der Schöpfung, der Gedanke, der überhaupt die Schöpfung verursacht hat, dass er mich mit hineinnimmt in seinen ewigen und unerschöpflichen Liebesaustausch. Man könnte sagen, in einen Tanz, kann man mal drüber nachdenken, zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Und diese Dreieinigkeit soll geöffnet werden für den Menschen, dass er dort hineinkommt. Das Großartige bei der Sache ist, es ist nicht schwer, Gott glücklich zu machen. Erstens, Gott selber ist das ewige Glück und ist darin eigentlich auch völlig, also nicht zu betrüben. Das Glück Gottes ist von Ewigkeit her voll und der Himmel ist von Ewigkeit her voller Jubel. Und da ist in gewisser Weise, dort ist keine Betrübung, dort ist keine Traurigkeit, dort ist nichts, was irgendwie negativ oder schlecht oder dunkel oder böse wäre. Das ist das reine überfließende Glück und das ist auch unzerstörbar. Das ist das Einzige, was unzerstörbar ist. Das heißt, wenn mein größtes Ziel ist, Gott glücklich zu machen, kann ich wahnsinnig glücklich sein, denn ich weiß, dieses Ziel wird definitiv erreicht. Und ein zweites, Gott selber hat dafür gesorgt, dass ich ihn glücklich mache. Ich muss das nicht aus mir heraus tun, sondern die ganze Sendung des dreieinigen Gottes besteht ja gerade darin, dass er mich so macht, dass er Freude an mir haben kann, nämlich, dass er Jesus in mir sieht. Also für jeden von euch, der sich zu Jesus bekehrt hat, der getauft ist und der glaubt, in dem wohnt Jesus und in dem sieht Gott das Angesicht seines Sohnes. Nicht in Uniformität, alle gleich, alles lauter Jesus, sondern das hat Tobias Rink heute wunderbar gesagt, fand ich. Das Angesicht Jesu bricht sich sozusagen in jedem Heiligen, also auch in dir und in mir, auf eine ganz einzigartige Weise. Und die Art und Weise, wie Jesus in seinen Heiligen, in dir und in mir erscheint, die ist einzigartig und unersetzbar, die wird im Himmel gebraucht. Also wenn du fehlst, da fehlt was von Jesus. Da fehlt Gott auch was von Jesus. Und das Schöne ist, diesen Platz haben wir hoffentlich alle eingenommen. In diesem Platz können wir bleiben und können wissen, das Wohlgefallen Gottes ruht auf uns. Wir sind einfach indem wir da sind und indem wir zu Jesus gehören. Etwas, was Gott überschäumend glücklich macht. Es ist sicherlich so, dass das hier erst ganz leise anfängt. Wie gesagt, Meistens ist es doch eher die bedürftige Liebe, die wir Gott gegenüber haben. Aber ich möchte euch Mut machen, heute Abend da mal mit drin einzustimmen. Die Anbetung ist ja im Wesen ja genau das, dass wir Gott dafür anbeten, für das, was er ist. Dass wir ihm das auch sagen. Das kann natürlich heißen, dass wir ihn anbeten darüber, was er für uns ist und was er für uns getan hat. Aber das heißt auch, dass wir ihn anbeten, einfach weil er ist. Einfach weil er ist. Weil er Gott ist und weil nur er mir wichtig ist. Also ich mache euch Mut, lasst euch und das, was euch beschäftigt, auch wenn es wirklich schwer ist, mal links liegen und versucht mal diesen Blick einzunehmen. Vielleicht auch das Gebet zu sprechen. Es geht mir um dich, Herr. Ich möchte dich glücklich machen. Und ich preise dich, dass du selbst mich in Jesus so gemacht hast, dass du über mich voller Glück und Freude bist. Es ist meine Freude und Berufung, etwas zu sein zu deinem Lob und zu deiner Herrlichkeit. Das heißt im tiefsten Ja sagen zu Gott. Du bist Gott, du allein. Amen.